Leg den Stein nieder. Johannes 8, 1, 12. Kurz vor diesem Kapitel endet Kapitel 7 mit dem Hinweis, dass es Uneinigkeit darüber gab, ob Jesus der Christus sei, und die Behörden wiesen ihn zurück. Dann ging er zum Ölberg, wohin er, wie wir aus anderen Stellen wissen, zum Beten ging. Am nächsten Tag kam er wieder in den Tempel, also genau dorthin zurück, wo ihn die Behörden am Vortag abgelehnt hatten. Er wurde dort nicht nur abgelehnt, sie wollten ihn dort töten. Was bringt einen Menschen dazu, zu denselben Leuten zurückzugehen, die dich abgelehnt und töten wollten? Das zeigt uns, was Jesus wichtig war und warum er in diese Welt gekommen ist. Und das erklärt uns, was er in Johannes 4, 34 sagte. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Für ihn war es also wichtiger, den Auftrag zu erfüllen, als sein eigenes Leben. 3. Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte. 4. Und sie sagten zu ihm, Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Dann brachten sie in Vers 3 eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden war, und stellten sie mitten unter die Leute im Tempel. Sie riefen ihn nicht beiseite, um nach seiner Meinung zu fragen. Sie stellten sie mitten unter die Menschen im Tempel. Es ist, als würde man ein Gemeindemitglied beim Fehlverhalten erwischen und möchte mit Pastor Clint darüber sprechen. Du kommst an und stellst fest, dass gerade ein Bibelstudium stattfindet. Anstatt bis zum Ende zu warten, um allein mit ihm zu sprechen, hebst du einfach die Hand, während Pastor Clint lehrt, und sagst, oh, ich habe etwas zu sagen, es hat nichts mit deinem Thema zu tun, aber ich denke, es ist eine dringende Angelegenheit, die alle hören müssen, also lasst uns das Lehren kurz unterbrechen. Und sie sagten, wir haben diese Frau beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mir gefällt, wie es die King James Version ausdrückt. In Vers 4 heißt es, sie sagen zu ihm, Meister, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden, in der Tat selbst. In der Tat selbst. Das bedeutet, sie wurde auf frischer Tat ertappt, ertappt in 3D. In unserer heutigen Welt wäre es vermutlich ein Livestream auf irgendeiner Social-Media-Plattform und würde besonders auf Twitter trenden. Mit anderen Worten, sie sagen Jesus, es gibt Beweise. Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, frage ich mich, wo ist der Mann? Während ich diese Lehre vorbereitet habe, habe ich mich scherzhaft gefragt, ob ich den Titel ändern sollte in »Wo ist der Mann?« Denn man kann nicht behaupten, man habe nur eine Person beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Das ergibt keinen Sinn. 5. Im Gesetz hat uns Mose geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? 6. Das sagten sie, um ihn zu prüfen, damit sie etwas hätten, wessen sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als nächstes zitierten sie die Bibel, um zu zeigen, dass sie Schüler der Bibel sind. Schauen wir uns nun an, was Mose wirklich dazu gesagt hat. 5. Mose, Kapitel 22, Vers 22. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, wie er bei einer verheirateten Frau liegt, sollen beide sterben, sowohl der Mann, der bei der Frau lag, als auch die Frau. So sollst du das Böse aus Israel wegschaffen. 3. Mose 20, Vers 10. Wenn ein Mann mit der Frau eines anderen Ehebruch begeht, mit der Frau seines Nächsten, sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, getötet werden. Das Gesetz sagt, dass sowohl der Mann als auch die Frau getötet werden sollen. Wo ist also der Mann? Und bevor dieses Gesetz überhaupt vollstreckt werden kann, müssen zwei oder mehr Zeugen für dieses Ereignis vorhanden sein. 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, bei irgendeiner Sünde, die er begangen hat. Nur auf die Aussage von zwei Zeugen oder auf die Aussage von drei Zeugen soll eine Sache festgestellt werden. Und sie haben das bereits erfüllt. Also ist das Nächste, das Gesetz der Steinigung anzuwenden. Nun sind also alle Anforderungen erfüllt, und diese Frau soll mit dem Tod bestraft werden. Vers 6 sagt jedoch, dass sie Jesus auf die Probe stellten, um zu sehen, was er sagen würde. Zu dieser Zeit standen die Juden unter dem römischen Imperium, und das bedeutet, dass sie nicht die Macht hatten, jemanden zum Tode zu verurteilen. Nur die römische Regierung hatte die Befugnis dazu. Deshalb, als sie Jesus vor seiner Kreuzigung festnahmen, mussten sie ihn zum Hohenpriester bringen. Und weil der Hohepriester keine Macht hatte, ihn zu kreuzigen, schickte er ihn zu Pilatus. Was die Juden also hier taten, war, Jesus in eine Falle zu locken. Denn wenn er sagt, steinigt sie nicht, unterstützt er Menschen, die das Gesetz des Mose brechen, und das entspricht nicht dem, was er selbst gesagt hat, nämlich, dass er gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen. Wenn er aber sagt, steinigt sie, tut er etwas, das nur den Römern zusteht, und widersetzt sich damit der römischen Regierung. Vers 7. Und als sie fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. 8. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 9. Als sie aber das hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, und Jesus blieb allein mit der Frau, die vor ihm stand. Sie fragten ihn weiter, und er richtete sich auf und sagte: Wer ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter. Was auch immer er schrieb, wir wissen es nicht. Er sagte nichts, was Mose oder den Römern widersprochen hätte. Als sie das hörten, gingen sie weg, angefangen bei den Ältesten. Mein älterer Bruder hat mir einmal erklärt, dass der Grund, warum sie bei den Ältesten anfingen zu gehen, wahrscheinlich der ist, dass die Ältesten erkannten, dass sie die größte Sünde haben. Nun bedeutet das, dass die Ankläger selbst nicht ohne Sünde sind. Also schlossen sich sündige Menschen zusammen, um eine andere Person, die sie in Sünde ertappt hatten, zu steinigen, nur um einen Weg zu finden, Jesus zu prüfen. Das zeigt, wie weit Menschen gehen können, nur um einen Punkt zu beweisen. Jesus hat niemanden aufgefordert zu gehen, sie gingen von selbst. Dann spricht Jesus mit der Frau. Vers 10. Jesus richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? 11. Sie sagte: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Und dies ist das erste Mal, dass die Frau in dieser Angelegenheit aufgefordert wurde, zu sprechen. Und die einzige Person, die ihr die Gelegenheit dazu gab, waren nicht die Ankläger, sondern Jesus. Und er tat dies nicht vor den Anklägern, um ihre Worte gegen ihre auszuspielen. Jesus fragte, ob kein Mensch dich verurteilt hat. Sie sagte: Niemand, Herr. Sie dachte vermutlich, die Männer sind gegangen, weil sie Sünde haben. Jesus aber hat keine Sünde und ist vielleicht in der Position, mich zu verurteilen. Aber hier kommt Jesu Antwort: Auch ich verurteile dich nicht. Und das bestätigt, was Jesus gesagt hat, dass er nicht gekommen ist, um uns anzuklagen. Dann fügte er hinzu: Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Er hat die Handlung der Sünde nicht gerechtfertigt. Wenn wir nun zu diesem Abschnitt zurückkehren, denke ich, dass ein Hauptproblem hier darin besteht, wie sie die Frau sahen. Es war wie eine Frage der Identität. Sie glauben, dass die Frau für die Sünde sterben sollte, aber der Mann nicht. Es war ihnen egal, mit wem sie zu tun hatte. Sie waren nur daran interessiert, die Frau zu benutzen, um einen Punkt zu beweisen. Und meistens hängt die Art und Weise, wie wir Menschen behandeln, davon ab, wie wir sie sehen. Die Art von Identität, die wir Menschen zuschreiben, bestimmt, wie wir sie behandeln. Also ging es hier, über alles hinaus, um die Frage, wie sie die Frau identifizierten. Manchmal versuchen wir, Menschen für genau die Dinge anzuklagen und zu verurteilen, von denen wir selbst gerettet wurden. Manchmal hängt auch unsere Reaktion auf einen Ungläubigen oder einen Bruder oder eine Schwester, die in Sünde gefallen sind, größtenteils davon ab, welches Etikett wir ihnen geben. Was glaubst du, was das Schicksal dieser Frau gewesen wäre, wenn sie nicht Jesus im Tempel, sondern die Herrscher und die Behörden getroffen hätte? Sie hätten sie wahrscheinlich zum Sanhedrin geschickt. der sie vermutlich zu den Römern geschickt hätte. Und sie wäre wahrscheinlich zum Tode verurteilt worden. Was glaubst du, was das Schicksal jenes Bruders oder jener Schwester sein wird, den oder die du bei einer Sünde ertappt hast, oder der oder die mit einem Sündenproblem zuerst zu dir kommt? Und was ist mit jenem Ungläubigen? Die Reaktion Jesu in dieser Angelegenheit ließ uns erkennen, dass nicht nur die Frau gesündigt hatte und es verdiente, verurteilt zu werden, sondern auch die Ankläger. Kein Wunder, dass Paulus im Römerbrief sagte, dass alle gesündigt haben und alle einen Retter brauchen, auch die Ankläger. Und deshalb ist seine nächste Aussage im nächsten Vers diese. Wiederum redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das zeigt, dass die Welt ohne Jesus in Finsternis liegt. Die Ankläger dachten, sie wandelten im Licht, aber in Wirklichkeit waren sie in der Finsternis. Sowohl die Ankläger als auch die Angeklagte brauchen einen Retter. Nun, wenn die Pharisäer eine Frau sahen, die den Tod verdiente, sah Jesus eine Aufgabe oder eine Gelegenheit, die Verlorenen zu erreichen. Wenn die Pharisäer jemanden sahen, der den Tod verdiente, sah Jesus jemanden, der einen Retter braucht. Und das ist ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Diese Person, die in Sünde lebt, oder jener Ungläubige in unserer Schule, am Arbeitsplatz oder zu Hause, ist für uns eine Aufgabe. Es sind keine Menschen, denen wir, wie die Pharisäer, ein Etikett aufkleben. Wir sehen sie als eine Aufgabe, die zu erfüllen ist. Auch lauten meine Fragen an uns alle. Erstens, wie siehst du dich selbst? Zweitens, wie siehst du einen Mitgläubigen, der gefallen ist? Drittens, wie siehst du den Ungläubigen? 2. Korinther 5,16. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus einst nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. 17. Daher, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 18. Das alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung legte. 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt und Gott ermahnt durch uns. Wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir werden zuerst zu neuen Geschöpfen, nachdem wir an das geglaubt haben, was Christus für uns getan hat. Auf die gleiche Weise wird uns der Dienst der Versöhnung und nicht der Dienst der Anklage gegeben. Das bedeutet, ich bin dem Ungläubigen das Evangelium schuldig. Ich sehe Menschen nicht mit Etiketten. Und wenn du einen Stein hast, den du all diese Jahre mit dir herumgetragen hast und nur auf die Gelegenheit wartest, ihn auf jemanden zu werfen, dann wisse einfach, dass so wie diese Person deine Vergebung nicht verdient, genauso wenig haben wir verdient, was Christus für uns getan hat. Es ist jetzt eine gute Gelegenheit, diesen Stein wegzuwerfen. Ich sehe mich selbst als eine neue Schöpfung. Ich sehe diesen Bruder oder diese Schwester und den Ungläubigen dort draußen als meine Mission. Das Ende der Predigt.